Hintergrund von der ganzen Sache, das ist unser Konfi-Unterricht eigentlich in unserer Gemeinschaft in Duisburg-Nord. Da mache ich auch mit und naja, dafür habe ich halt einige Einheiten gemacht und auch eine fortlaufende Geschichte angefangen, also in mehreren Abschnitten, um Kirchenmäuse. Und mit denen würde ich gerne beginnen, also mit der Geschichte, der ersten Geschichte, und dann zu Gott als Schöpfer kommen. Aber ist eigentlich schon mit drin. Die Geschichte heißt Kunst oder Käse. Finny trat eine Mäuselänge von ihrer Staffelei zurück und betrachtete nachdenklich ihr Werk. Das ist immer noch ein bisschen zu viel Rot für das Abendrot und die Schatten gefallen mir auch noch nicht. Sie wollte nach Pinsel und Farbe greifen, um ein besseres Schwarz-Grau für die Schatten zu mischen, als sie ein Zittern ihrer Schnurrhaare aus der Arbeit riss. Ihr feines Mäusenäschen schnüffelte angestrengt und ja, da war eine Spannung in der Luft und der scharfe Geruch wenig unterdrückter Wut. Im nächsten Moment platzte ihr Vater ins Zimmer. Wenn wir ihre kleine Wohnhöhle im Bau der Familie so nennen wollen. Ein gemütliches Mäusekinderzimmer mit einem Teppich aus Stroh, einer leeren Sardinenbüchse als Bett und einer kleinen Staffelei mit Farben. Sie war die Künstlerin in der Familie, sehr zum Ärger ihres Vaters. Finny, das war ja klar, dass du hier stecken würdest. Ich habe es dir doch 1000 Mal gesagt. Malen ist keine Beschäftigung für eine Maus. Wovon willst du denn leben, wenn du groß bist? Aber Papa, versuchte die kleine Maus sich zu rechtfertigen, aber der Vater ließ sie nicht ausreden. Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt. Es gibt nur eine Sache, die im Leben einer Maus wichtig ist. Käse. Wo finde ich ihn? Wie komme ich unbemerkt in seine Nähe? Wie bringe ich ihn sicher nach Hause? Käse ist alles für uns. Alles. Er wollte noch mehr sagen, aber Finny huschte an ihm vorbei aus der Höhle. Mit Tränen in den Augen lief sie durch den Bau der Familie und stracks zum Mauseloch hinaus. Sie konnte es nicht verstehen. Wenn Käse für eine Maus alles war, dann war das Leben doch ein ziemlicher Käse. Sie blinzelte und wie immer riss sie der Anblick der Außenwelt aus ihren Gedanken. Das Mauseloch in der weiß getünchten Wand lag gut versteckt hinter einem Kerzenständer aus schwarzem Gusseisen, in dem immer einige Kerzen brannten. Der Geruch des schmelzenden Wachses stieg Finny immer als erstes ins Näschen, wenn sie das Kirchenschiff betrat. Und immer musste sie beeindruckt innehalten, wenn die gewaltigen Dimensionen des Raumes um sie her auf sie wirkten. Wie groß war doch die Welt! Die Wand hinter ihr schien bis zum Himmel zu reichen, eine harte weiße Fläche unterbrochen mit hölzernen Rahmen, mit alten Gemälden, die Finny nicht verstand. Gewaltige steinerne Säulen hielten das Dach der Kirche an seinem Platz und die Kirchendecke war mit einer Vielzahl von Malereien bedeckt, die die kleine Maus von hier nicht gut sehen konnte. Und um die Säulen herum stand ein ordentlicher Wald von Kirchenbänken. Menschen bemerkte Finny nicht. Die Kirche lag still und wie träumend vor ihr. Die Strahlen der späten Nachmittagssonne brachen sich in den hohen Buntglasfenstern und malten sonderbar leuchtende Formen auf den steinigen Kirchenboden. Finny meinte, in der Luft noch einen Hauch der seltsamen Kräuter erschnüffeln zu können, die Menschen hier manchmal verbrannten. Traurig wanderte die kleine Maus von Säule zu Säule und hing ihren Gedanken nach. War es denn so falsch, so sinnlos, eine Malemaus zu sein? War die Jagd nach Futter wirklich das Einzige, das zählte? Finnys Blick fiel auf die umlaufende steilerne Galerie, die in einigen Metern Höhe im Kirchenschiff angebracht war. Dort stand genau über der großen Eingangstür ein gewaltiger hölzerner Kasten mit metallenen Pfeifen. Die tosende Musik, die von hier ausging, hatte Finny oft in ihrer Höhle gehört. Aber es war nicht die Musik, wegen der sie nun die Wendeltreppe zur Orgelempore hinaufflitzte und vor einer kleinen Öffnung an der Hinterseite des großen Instrumentes Halt machte. Sie brauchte dringend einen Rat, und dafür gab es Großväter. Ihrer war so etwas wie der Sonderling in der Familie. Nicht nur, weil er in einer Orgel wohnte. Er war der Einzige in der Familie, der die kleine Künstlerin verstand. »Opa«, piepste sie, »ich bin's, Finny.« Der Großvater kam langsam aus seinem Mauseloch gekrochen und begrüßte Finny mit einem kurzsichtigen Lächeln. »Finny, Kind, was ist denn los? Habt ihr euch wieder gestritten?« »Ach, Opa, Papa versteht mich einfach nicht.« Die Frage liegt schwer auf ihrem Herzen. »Sag mal, hat Papa vielleicht recht? Ist es das Einzige, was zählt, dass wir genug Käse finden? Ist Malen wirklich nutzlos?« »Komm mit, meine Kleine.« Überraschend flink huschte der Opa auf die Balustrade. »Schau, Finny, siehst du das Gemälde dort oben an der Decke? Heute sehe ich es kaum mehr, aber es ist ein Bild von der Weltschöpfung. Der alte Mann dort ist Gott, der Vater von allem. Von ihm reden die Menschen immer, wenn sie hier sind. Und das sind Adam und Eva, die ersten Menschen. Und im Hintergrund sind die Tiere der Erde, die Gott geschaffen hat. Sind da auch Mäuse dabei?« fragte Finny. »Gewiss, der große Vater hat alles geschaffen, was wir sehen können. Und er hält uns in seinen Händen. Immer.« »Aber was hat das mit mir zu tun? Ist es denn nun falsch, dass ich eine Malemaus werden will?« »Nein, das ist es nicht. Dich hat er auch geschaffen. Alles, was du kannst, kommt von ihm. Wie sollte der Schöpfer es falsch finden, wenn du malst? Ich glaube, er hat gewollt, dass du eine ganz kreative Maus bist. So hat er dich gewollt.« Ja, das Glaubensbekenntnis, der erste Artikel, der ist ja eigentlich ganz kurz. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und so auch der erste Punkt, Gott als Schöpfer. Wir glauben ja alle, Gott hat die Welt geschaffen, geschaffen aus dem Nichts. Und über den Punkt Schöpfung, lateinisch Creatio, deswegen heißen die Christen, die ganz das wichtig finden, dass es eben in 6 Tagen passiert ist, auch Kreationisten. Also über diesen Punkt, wie hat Gott die Welt geschaffen, da gibt es ganz schön viel Streit. Schöpfung in 6 Tagen, sagen die einen, die anderen glauben an Evolution. Oder es gibt auch welche, die vermischen das Ganze und sagen, ja, vielleicht hat Gott das ja durch Evolution gemacht, die Welt geschaffen. Es gibt da viel Streit und Bücher sind geschrieben worden, eine ganze Menge. Ich glaube, dass Gott die Welt wörtlich in 6 Tagen geschaffen hat. Aber ich glaube auch, dass das Thema nicht heilsentscheidend ist. Wichtig ist das der Schöpfung, nicht das Wie. Ich erinnere mich noch während des Studiums, da ist mir mal so ein Büchlein in die Hände gefallen mit Auslegungen über die Urgeschichte, über die Weltschöpfung, den Anfang der Bibel vom Helmut Thielicke. Recht bekannter Theologe aus Hamburg, der da auch immer im Michel in der Kathedrale gepredigt hat. Und ich fand es bemerkenswert, wie fromm und erbaulich diese Andachten, diese kleinen Auslegungen gewesen sind, obwohl er das Ganze nicht wörtlich genommen hat. Wie gesagt, man kann sich über den Punkt streiten. Was ich gesehen habe, das ist auf jeden Fall, dass wir nicht die Grenze ziehen dürfen. Christen sind die, die halt an den Kreationismus glauben und die anderen nicht oder sowas. Sondern ich denke, wo die Mitte stimmt, da können wir auch manches mitnehmen von jemandem. Und ich glaube, dass wir uns im Himmel wundern werden, wer da alles dabei ist. Okay. Aber wie auch immer, Gott hat die Welt geschaffen. Die Quelle für die Predigt heute ist eigentlich ein Buch. Die Theologie Martin Luthers von Paul Althaus. Und da bin ich so rangekommen, während des Studiums, da hatten wir mal eine Blockvorlesung. Da kam ein alter Pastor, Friedebert Hohmeier, von der SELG, von der Selbstständig-Evangelisch-Lutherischen Kirche, also von den ganz lutherischen Lutheranern, und der hat uns eine Vorlesung halt über Luther gehalten. Und ich habe in der Vorlesung quasi gesessen und geschwebt, ist ja mein Thema mit Luther. Und dann, naja, so ein alter Herr, Vorlesung, alles noch handgeschrieben. Und da sind mir in dieser Vorlesung ein paar ganz wichtige, prägende Sachen begegnet. Ich habe die heute noch auf Kassette. Also für die jüngeren Leute, das ist das, was Leute in meinem Alter und drüber benutzt haben, um Töne zu konservieren, also so eine Art Vorläufer von MP3 und so weiter. Okay, also, die Theologie Martin Luthers, da kommt das raus, und Gott als der Schöpfer, das ist gar nicht so weg von uns, gar nicht so unpraktisch, das hat tatsächlich was mit uns zu tun. Für Luther, das sind Gottsein und Schöpfersein dasselbe. Das ist kein isolierter Glaubenssatz. Und das hat auch für unsere Erlösung, für unsere Rechtfertigung und für unser Handeln als Christen was zu sagen. Und mehr noch, Schöpfung, Gottes Schöpfung ist nicht abgeschlossen, deswegen passte der Psalm eben auch ganz toll. Gott erhält die Welt, er gibt allem, was sie zum Leben brauchen. Gott hält die Welt in seinen Händen. Und Gott schafft die Welt weiter. Er ist gegenwärtig. Ohne ihn würde die Welt gar nicht fortbestehen. Luther sagt so, er hat die Welt nicht also geschaffen, wie ein Zimmermann ein Haus baut und danach davon geht, lässt es stehen, wie es steht, sondern bleibt dabei und erhält alles, wie er es gemacht hat. Sonst würde es weder stehen noch bleiben können. Gott ist in der Wirklichkeit hier bei uns, schöpferisch präsent. Er ist da. Er ist in allen Kreaturen und außerhalb aller Kreaturen gleichzeitig. Also er ist da, immer, überall. Und Luther sagt das echt schön. Nichts ist so klein, Gott ist noch kleiner. Nichts ist so groß, Gott ist noch größer. Nichts ist so kurz, Gott ist noch kürzer. Nichts ist so lang, Gott ist noch länger. Nichts ist so breit, Gott ist noch breiter. Nichts ist so schmal, Gott ist noch schmäler. Und so fortan ist sein unaussprechlich Wesen über und außer allem, was man nennen oder denken kann. Gott ist uns nahe. In den kleinsten, in den größten Dingen, in uns. Er ist da, allwirksam, allein wirksam. Das hat auch was mit uns zu tun. Unser Handeln und Arbeiten ist wichtig, aber es ist nicht die Ursache irgendeines Erfolges. Der hängt allein an Gottes Segen. Erfolg hängt nicht von der Arbeit ab. Das schlackern wir ja erstmal mit den Ohren. Aber Gott verleiht unserer Arbeit seinen Segen. Und wir sollen uns auf ihn verlassen und nicht auf unsere Arbeit. Und Luther vergleicht das sehr schön mit den Kindern vor der Bescherung an Weihnachten. Wie sie sich vorher freuen und, naja, ich weiß nicht, was die Kiddies da noch alles tun und sich die Zeit vertreiben oder vielleicht auch vorher bei ihren Eltern nachfragen oder was auch immer, aber am Ende, da werden sie dann beschenkt. Und genauso macht Gott das mit uns. Die Kinder tun nichts dazu, dass sie ihre Geschenke kriegen, aber sie werden beschenkt. Gott ist allein wirksam, aber er ist nicht der Ursprung der Sünde. Ich glaube, alles muss über Gottes Schreibtisch. Und wir verstehen nicht alles, was Gott tut oder unterlässt. Aber wir sind überall in seiner Hand und wir können nur in seine Hände fallen. Eine Freiheit des Willens gibt's für Luther nicht. Er, Gott, schenkt auch den Glauben. Und das ist tröstlich, weil es bedeutet, meine Seligkeit hängt nicht an meinem Tun. Gott schenkt uns, ja, nicht nur seine Gegenwart. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, dann wäre ich dich gar nicht erst suchen gegangen. Er schenkt auch den Glauben. Und mit Schenken bin ich beim zweiten Punkt. Gott als der Schenkende. In seiner Tiefe ist Gott Liebe. Nichts als Liebe. Luther hat einmal gesagt, wenn er Gott malen sollte, dann als einen glühenden Backofen voller Liebe. Und Gott ist der Gebende. Er gibt umsonst, unabhängig von unserer Haltung zu ihm. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und dieses Geben und Schenken, das treibt er in Christus auf die Spitze. Er gibt sich uns selbst. Gott schenkt sich selbst. Und Gottes Gottheit bedeutet für Luther im Tiefsten, dass er sich uns mitteilt. Er gibt uns das, er gibt uns alles, was er ist. Und wieder Luthers Worte, Gott überschüttet uns mit sein Selbstwesen. Also alles, was er ist, was er hat, gibt er uns. Christus will nicht irgendetwas geben, sondern er gibt sich. Er sagt uns nicht irgendwelche Dinge, einen Weg zum Leben oder so, sondern er ist der Weg zum Leben. Und so wichtig ist, was er uns lehrt, und er will ja auch, dass wir es weitergeben, aber er schenkt sich selbst, gibt sich selbst. Er ist der Schenkende. Gott ist der Schenkende, nicht der in erster Linie, der fordert. Und das ist Luther am Begriff der Gerechtigkeit Gottes klar geworden. Gottes Gerechtigkeit ist nicht die Gerechtigkeit, die er von uns fordert. Es ist die Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Und das können wir auch auf andere Eigenschaften Gottes anwenden. Ein Zitat aus dem Buch. Von da aus erkannte er, dass Analoges, also Ähnliches oder Gleiches, auch von den anderen Begriffen für Gottes Wesen gelte. Von seiner Stärke, mit ihr macht er uns stark. Von seiner Weisheit, mit ihr macht er uns weise. Von seiner Seligkeit und Herrlichkeit, an ihr gibt er uns Anteil. Gottes Herrschaft, das ist, dass er die seinem eigenen Wesen gleich macht. Und Gott als der Schöpfer schafft auch unser Heil, unser irdisches Leben wie unser ewiges. Und er schafft es, er schafft aus dem Nichts. Und das gilt für unsere Welt, aber auch für uns als Christen. Er schafft uns neu, aus dem Nichts, ohne dass wir etwas Anrechenbares vorzuweisen hätten. Wir sind nichts vor ihm, aber er macht uns gerecht. Und er hat uns lieb. Er liebte uns, als wir noch Sünder waren. Er schenkt sich. Gott schafft unser Heil unter dem Anschein des Gegenteils. Er schafft Leben unter der Gestalt des Todes. Und wo er erhöhen will, macht er zuerst niedrig. Er macht uns und unsere Gerechtigkeit zunichte, wo wir denken, wir könnten Gott beeindrucken, uns den Himmel verdienen. Aber so macht er Raum für sein Geschenk. Und er schenkt uns alles. Gerechtigkeit, Leben, Seligkeit, ewige Zukunft, sich selbst. Wir können uns die Seligkeit niemals erarbeiten, nicht einmal, wenn wir das ganze Gesetz Gottes erfüllen würden. Aber Gott sucht uns, sucht Beziehung zu uns. Luther schreibt, wenn ein Mensch durch die Kraft des Heiligen Geistes ganz und gar das Gesetz erfüllte, so müsste er doch Gottes Barmherzigkeit anrufen. Denn Gott hat beschlossen, die Menschen nicht durch das Gesetz, sondern durch Christus selig zu machen. Wir sollen versuchen, nach Gottes Maßstäben zu leben, aber nicht, um uns den Himmel zu verdienen. Aber unser Problem ist, dass wir es immer wieder versuchen. Gottes Gesetz in der Bibel, sein Gebot, ist der Spiegel. Gottes Gesetz in der Bibel ist der Spiegel, der uns zeigt, wo unser Leben nicht mit Gottes Maßstab übereinstimmt. Es zeigt uns unsere Sünde, aber von da aus will es, dass wir weitergehen. Es will uns weitertreiben zur Gnade, zum Kreuz, zu Christus. Wir können Gott immer nur geben, was er uns ohnehin geschenkt hat. Er ist der Schöpfer aller Gaben und wir leben allein von seiner Vergebung, von seiner Liebe. Gott schafft aus dem Nichts und entsprechend dürfen wir auch glauben. Wir dürfen dort von Gott etwas erwarten, wo nichts zu sehen ist, harren wider allen Augenschein, also gegen das, was wir sehen, was wir zu sehen meinen. Und so der dritte Punkt, empfangen, weitergeben, empfangen. Für Luther ist das erste, das wichtigste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine Götter neben mir haben. Und das ist nicht nur Forderung, er findet hier das Evangelium und den Ruf zum Glauben. Und die Gestalt als Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, die Gestalt als Gebot kann in der Anfechtung helfen. Weil wenn das Evangelium, wenn ich mich frage, gilt das Evangelium mir, auch mir, darf ich glauben? Dann würde er sagen, ja, du darfst glauben, weil Gott es dir geboten hat. Du sollst ja glauben. Gott hat es dir geboten. Das Evangelium gilt dir. Glaube nur. Immer wieder weist er den Zweifelnden und Verzweifelnden auf das erste Gebot hin. Das ist wieder ein Zitat aus dem Buch. Gott hat dir geboten, dass du auf ihn hoffest und an ihn glaubest. Zweifelst und verzweifelst du, dann sündigst du gegen das erste Gebot. Das soll uns nicht wieder Druck machen, sondern so möchte Luther quasi durch die Hintertür dem Zweifel und der Angst und der Anfechtung, ja, die Nahrung entziehen. Er möchte eben sagen, Gott hat dir es geboten, also vergiss deine Zweifel, du darfst glauben, Gott befiehlt es dir ja. Bitten ist nichts anderes als Gott Vertrauen erweisen. Wir ehren ihn damit, dass wir ihn bitten. Er will, dass wir ihn in der Not bitten. So ehren wir ihn, so behandeln wir ihn als Gott. Und weiter, Gott lieben und den Nächsten lieben, das gehört zusammen. Gott braucht unsere Werke nicht für sich, wohl aber für unseren Nächsten. Und wir sollen Gott in unserem Nächsten dienen. Luther schreibt, in allen Gassen vor deiner Tür findest du Christum. Gaff nicht in den Himmel und sprich, ei, sollte ich unseren Herrgott einmal sehen, wie wollte ich ihm alle möglichen Dienste erweisen? Sondern wir sehen die Menschen um uns rum, denen sollen wir dienen. Und da haben wir dann Gott auch gleich mitgedient. In Klammern, Beziehung, gegenseitige Liebe, der Vater, die Kinder, das gilt alles. Gott möchte nicht nur unser Tun und Werken und so weiter, aber unser Nächster, der braucht unsere Hilfe. Christus wurde Mensch und er lenkt unsere Liebe auf den Menschen, auf den Nächsten. Und ich als Christ, ich brauche nichts mehr zur Seligkeit. Ich muss nichts mehr leisten, um in den Himmel zu kommen. Aber der Nächste braucht meine Werke, meine Liebe. Gott nimmt uns in Dienst. Wir sind nur Verwalter unseres Lebens, unseres Besitzes. Es muss nicht jeder arm werden, aber wir stehen in Verantwortung vor Gott. Luther sagt es etwas drastisch: Alles, was wir haben, muss stehen im Dienst. Wo es nicht steht im Dienst, da steht es im Raub. Wir dürfen als Christen nicht so innerlich werden, dass uns die Not der Welt egal wird. Vielleicht, nur vielleicht, sollten auch auf unserer Brieftasche die Worte aus der bekannten Abkürzung stehen. WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Christus ist der Maßstab für unsere Nächstenliebe. Wir sollen andere so behandeln, wie er uns begegnet ist. Wir sollen für den Nächsten da sein, mit all unserem Besitz, soweit wir ihn nicht zum eigenen Lebensunterhalt brauchen. Er sagt so, dass man übrig hat und dem Nächsten nicht hilft, das besitzt man mit Unrecht und ist gestohlen vor Gott. Denn vor Gott ist man schuldig zu geben, leihen und sich nehmen lassen. Und es geht nicht nur um materiellen Besitz. Alle unsere Gaben gehören dem Nächsten. Und interessant finde ich dann, wie er auch unsere Frömmigkeit und Gerechtigkeit da einschließt. Für ihn sind die Frommen eben gerade nicht die, die so fromm und heilig sind, dass sie die anderen Menschen verachten würden, auf sie herabsehen würden, sondern auch unsere Frömmigkeit ist für den Nächsten da. Er sagt so: Wir sind schuldig, der Liebhalben dem Nächsten zu dienen in allerlei Dingen. Ist er arm, dass wir ihm dienen lassen unsere Güter? Ist er geschändet, dass wir ihm unsere Ehre lassen ein Deckel sein, also ein Schutz sein? Ist er ein Sünder, dass wir ihn schmücken mit unserer Gerechtigkeit und Frömmigkeit? Also hat uns Christus auch getan. Das ist starker Tobak. Also nicht uns, naja, irgendwie das Maul zerreißen über diesen und jenen, der vielleicht was Böses getan hat, sondern dass wir unsere Gerechtigkeit als Schutz für den lassen, der auf die Nase gefallen ist. Das finde ich toll. Und wir dürfen als Christen von der Sorge um uns selbst und unser Heil erlöst sein. Wir sollen nicht in uns selbst leben. Im Glauben ruhen wir in Gottes Huld, wie das Kind auf dem Schoß des Vaters. In der Liebe sind wir nicht bei uns, sondern beim anderen. Wir müssen nicht, sollen nicht um uns selber kreisen, sondern unseren Schwerpunkt verlagern nach außen, auf Gott und den Nächsten. Und ich denke mir, dann würden wir uns auch weniger Sorgen machen um uns selber. Ich wünsche mir selbst, da mehr hinzukommen. Auf uns wegsehen von Gott und den Nächsten, dann sind wir frei. Luthers Worte sind nicht ohne Anspruch. Es geht nicht um billige Gnade, bei der jeder bei sich selbst bleibt. Die Christen in den damaligen Gemeinden, die haben das Evangelium von der freien Gnade gern gehört. Aber nicht einmal ihre evangelischen Pfarrer wollten sie anständig bezahlen. Erlöst sein hat Folgen für unser Handeln. Sonst machen wir es uns zu einfach. Aber ist dann mein Heil nicht wieder in Frage gestellt? Ich glaube, wir müssen uns aufrütteln lassen, vor uns und Gott ehrlich sein. Aber es geht nicht um Perfektionismus. Wir müssen keine Asketen sein, also so Hochleistungsheilige auf der Säule. Luther war es nicht. Die Bilder zeigen einen ausgesprochen rundlichen Professor, der sein Wittenberger Bier zu schätzen wusste. Aber er konnte geben. Er hat ja quasi in seinem Kloster, schwarzen Kloster, wo er mit seiner Familie gewohnt hat, da hat er ja fast schon ein Studentenwohnheim gehabt. Und da waren immer Leute bei den berühmten Tischgesprächen, die halt da mit Luther an der Tafel saßen. Und Katharina, Käthe, seine Frau, die hätte sich wohl gewünscht, dass Luther etwas weniger großzügig gewesen wäre. Sie musste gucken, dass das Geld reinkam. Und hat es damit gar nicht einfach gehabt. Der konnte geben, das war beachtlich. Er hat gar nicht drauf geschaut. Am Ende stehen wir immer wieder unter dem Kreuz. Wir leben nicht von dem, was wir erreicht haben, auch nicht von unserem frommen Gewordensein. Wir leben allein von Christi Blut, von seiner geschenkten Gerechtigkeit. Die Gnade soll uns Grund zur Liebe sein, nicht zur Verzweiflung. Amen. Ich bin